Hallo, hier ist heute nicht Oma Rosa, hier ist Rosa Groth, die Autorin und Sprecherin von Oma Rosas magische Welt. Und ich habe heute ein spannendes, informatives Interview für die Erwachsenen. Denn ich habe heute Hanna, eine super Grundschullehrerin, eingeladen. Hi Hanna, schön, dass du Zeit hast.
Hallo Rosa, wobei das super natürlich Ansichtssache ist.
Ja, du bist bescheiden, genau. Nein, ich war ja schon bei dir im Unterricht und wir haben, ich glaube, Verschollen im Dschungel hieß die Geschichte mit dem Axolotl und habe zusammen mit deinen Kids eine Geschichte kreiert und es war für mich echt ein Erlebnis, also so würde ich gerne auch nochmal zur Grundschule gehen, wie die Kinder mitgemacht haben, wie du es geschafft hast, dass auch eine konzentrierte, entspannte Ruhe in dem Klassenraum ist. Vorab der Disclaimer. Alles, was wir hier heute erzählen, ist natürlich basiert auf unserer privaten Erfahrung, Erlebnissen. Es ist unsere private Meinung.
Ja, genau.
Genau. Also wie gesagt, es war richtig schön. Es war ruhig, eine kreativ konzentrierte, freundliche Atmosphäre. Wie machst du das?
Also ich denke, es ist wichtig, die Kinder in ihren Interessen zu begreifen, wahrzunehmen und vor allen Dingen auch ernst zu nehmen und dann die Interessen zu fordern und zu fördern. Wobei ich sagen muss, aktuell unterrichte ich eine vierte Klasse. Das heißt, als du, Rosa, da warst, waren sie Ende des dritten Schuljahres.
Stimmt.
Dann ist die Konzentrationsfähigkeit durchaus schon gegeben.
Aber ich habe sie auch als in der zweiten Klasse kennengelernt. Und irgendwie habt ihr das oder du musstest ja von Anfang an geschafft haben, dass die zuhören, weil ich höre auch, ich kenne auch andere Lehrer, Lehrerinnen, die sagen, ja, die gehen über Tisch und Bänke, ich weiß auch nicht, was ich machen soll. Aber irgendwas machst du ja und du bist ja jetzt nicht jemand, der da brüllt. Ich habe dich noch nie brüllen gehört. Irgendwie schaffst du es ja, dass die Kinder entspannt, ruhig sind.
Das ist vielleicht schon das Erfolgsrezept. Also wer brüllt als Pädagoge oder als Lehrer, der wird keine Ruhe in sein Klassenzimmer kriegen. Und also zum einen kann ich sagen, habe ich großes Glück mit dieser Klassenkonstellation. Das heißt, viele Kinder, die diese Klasse besuchen, sind in sich eher ruhend und sehr ausgeglichen.
Toll.
Zum zweiten würde ich sagen, überträgt sich eine Lehrerpersönlichkeit auch auf die Kinder. Das heißt, wenn ich als Lehrerin ruhig und ausgeglichen mit den Kindern spreche und vor ihnen stehe, dann reagieren die Kinder auch entsprechend.
Das stimmt, ja, das konnte ich beobachten. Und erzähl mal, wie ist denn so dein Tagesablauf? Also ich muss nochmal beschreiben, die Schule, ich sage jetzt nicht, wo sie ist und ich sage auch nicht, wie Hanna weiter heißt, aber es ist in Rheinland-Pfalz und es ist eine Schule in den Weinbergen mit einem tollen Ausblick, eine richtig, wie man früher gesagt hätte, Dorfschule.
Ja, wir haben ungefähr knapp 200 Grundschulkinder, die an unserer Schule unterrichtet werden. Wobei man sagen muss, Dorfschule klingt schon sehr idyllisch. Das ist nicht unbedingt das, was die Schülerschaft im Allgemeinen gesehen wirklich auch darstellt. Also wir haben durchaus einen hohen Anteil an Kindern mit Migrationshintergrund und wir haben auch einen hohen Anteil an Kindern, die aus sozial schwachen Familien stammen.
Und das fand ich auch toll. Ich habe die Kinder mit Migrationshintergrund kennengelernt. Super süß, nett. Wie gesagt, ich war mit meinem Enkel Yunis, den es ja tatsächlich gibt, durfte ich auch bei dir hospitieren in der zweiten Klasse. Und er wurde sofort gerade von den Kindern mit Migrationshintergrund an die Hand genommen, rumgeführt, bemuddelt und betüdelt. Ganz, ganz lieb. Toll.
Ja, es ist eine sehr hohe Wertschätzung in der Klasse generell gegeben. Und da muss ich auch sagen, gerade meine somalischen Kinder, das kann ich ja ruhig so sagen.
Kannst du sagen, ja.
Haben ein ganz, ganz hohes Bedürfnis, anderen zu helfen.
Toll, ja.
Und so haben sie eben auch Yunis, deinen kleinen Enkel, aufgenommen und sich sehr, sehr liebevoll um ihn gekümmert.
Das stimmt, ja. Nee, super. Nee, dafür durften sie auch alle in seiner Geschichte mitspielen.
Das stimmt.
Nein, großartig. Also, was ich immer wieder merke, was mich so ein bisschen erschreckt, es gibt ein großes Spannungsfeld. Früher war es so, wenn der Lehrer, die Lehrerin was gesagt hat, das Kind was hinter die Ohren bekommen hat, in Zeiten der schwarzen Pädagogik, dann haben die Eltern gesagt, naja, das wirst du wohl verdient haben. Und heute Natürlich kriegt keiner mehr was hinter die Ohren. Muss ja auch nicht, wäre ja furchtbar, ne? Aber heute ist dieses Spannungsfeld zwischen Bildungssystem, Eltern, Lehrern, Schülern. Was siehst du eine Möglichkeit, was kann man da machen, um eine Akzeptanz zu schaffen? Wo stehst du da in diesem Spannungsfeld?
Also die Schwierigkeit, die ich aus meiner Perspektive heraus sehe, ist ein Spannungsverhältnis, das zwischen einzelnen Eltern auftaucht. In Bezug auf den Lehrer, allerdings sind es eher Ausnahmen. Eltern, die den Lehrer oder das Handeln des Lehrers immer wieder in Frage stellen, hinterfragen und eben ankreiden. Wobei ich da sagen muss, ich habe die Erfahrung gemacht, dass dies zumeist Eltern sind, die selber als Lehrer an Schulen arbeiten.
Oha.
Das heißt, ich habe schlechte oder eher schlechte Erfahrungen gemacht mit Eltern, die gymnasial unterrichten, die also ganz klar uns immer wieder gezeigt haben, ich sage jetzt mal uns Grundschullehrern, dass wir doch nicht unbedingt die sind, die ihnen das Wasser reichen können und unsere Pädagogik hinterfragt haben. Also das sind so die Erfahrungen aus meiner Perspektive, die zu Spannungen geführt haben. Ganz generell würde ich sagen, ich würde mir einfach immer wünschen, dass man uns vertraut, dass man also unserem Handeln vertraut und dass man durchaus davon ausgeht, dass wir, ich kann das natürlich auch nur von mir sprechen, aber das Beste für das Kind wollen.
Ja, und ich denke, das kann man ja in Gesprächen mit dem Lehrer, der Lehrerin abklären oder befragen, weil man muss die Kinder, die gehen aus dem Haus, es ist eine Abnabelung. Und das, was ich zu Hause als Grundlage gelegt habe, gebe ich dann weiter. Und ja, wie ist das mit den Grundlagen? Weil ich denke, du hast sehr viele unterschiedliche Kinder, die zu dir kommen mit unterschiedlichen Grundlagen.
Genau. Es gibt verschiedene Voraussetzungen, die erfüllt werden sollten, bevor ein Kind in die Schule eintritt.
Ja.
Und da hofft man natürlich als Lehrer darauf, dass diese Grundlagen im Elternhaus gelegt werden. Das fängt damit an, dass man sagt, ein Kind sollte Schuhe binden können.
Oh.
Oder es sollte mit einer Schere schneiden können. Oder es sollte auch mal 5 Minuten konzentriert am Tisch sitzen können.
Ja.
Auch das gehört da natürlich dazu.
Und
wenn diese Grundlagen aber von zu Hause aus eben nicht gelegt werden, dann macht es die ganze Arbeit in der Schule durchaus schwierig, weil einfach ein ganz großer Erziehungsauftrag an uns abgegeben wird.
Ja, aber ich sag mal, das denke ich, sollte man doch in der ältesten Kindergartengruppe lernen. Eigentlich.
Ja, das sollte man im Kindergarten lernen, aber es sind nicht alle, wir haben ja keine Kindergartenpflicht.
Ach so.
Also nicht alle Kinder besuchen einen Kindergarten, vor allen Dingen nicht regelmäßig.
Ja.
Und trotzdem würde ich sagen, darf man die Eltern von ihrer Verantwortung her nicht entbinden. Das heißt, das Elternhaus ist verantwortlich, dass Grundlagen gelegt werden.
Ja.
Nicht der Kindergarten. Der Kindergarten arbeitet natürlich auch mit, aber der größte Auftrag geht an die Elternschaft.
Das stimmt. Wie siehst du das? War das vor 10 Jahren? Wir können jetzt verraten, du bist eine noch junge, aber erfahrene Lehrerin. Wie
Danke.
War das so? Na, so? Vor 10, 15 Jahren, sag mal, war das da anders? Waren die Kinder da besser vorbereitet?
Also tatsächlich ist es so, ich unterrichte jetzt an dieser Schule seit 22 Jahren. Dadurch, dass ich aber konsequent und ohne Pause an dieser Schule bin, bin ich mit der Entwicklung sozusagen mitgewachsen und sehe den großen Unterschied eigentlich gar nicht. Wenn ich mich aber mit anderen Lehrern darüber unterhalte, dann sagen sie, es gibt einen ganz, ganz großen Unterschied von vor 20 Jahren.
Okay.
Der liegt aber tatsächlich darin, das ist jetzt die Meinung meiner Kollegen, der große Unterschied oder der größte Unterschied liegt tatsächlich in der Elternschaft.
Aha.
Dass Eltern immer stärker hinterfragen oder kritisieren und den Lehrer zur Rechenschaft ziehen.
Aber woran kann das denn liegen? Also ich meine, Eltern sind Eltern, Kinder gehen in die Schule, man weiß, welche Aufgaben man als Eltern hat. Sind Eltern gestresster geworden? Weil einerseits machen sie, ich unterstelle mal, einige Eltern machen ihren Elternjob nicht mehr, greifen aber die Lehrer an. Das ist für mich eine üble Diskrepanz, ja, weil ich sag mal, vielleicht auch ein schlechtes Gewissen, ich sag mal, wenn jetzt gut Kind nicht Schuhe binden kann, geht die Welt nicht unter. Aber wenn ein Lehrer vielleicht sagt, üben Sie bitte mit Ihrem Kind Schuhe binden.
Dann kann das durchaus als übergriffig empfunden werden.
Wobei, es ist doch dein Job. Also du, wir nennen ja hier keine Namen, aber du hattest ja schon mal Erlebnisse, dass du Eltern freundlich gebeten hast, da und da noch mal zu schauen und dann wurdest du angegriffen. Ich glaube, ich erinnere mich. Irgend sowas? Nee?
Nee, ich glaube nicht. Also kann ich kann jetzt, hätte jetzt kein konkretes Beispiel.
Schneiden wir raus.
Gut.
Genau. Ja. Jetzt kommen wir mal zu einem Thema, was im Moment sehr hoch gekocht wird. In allen Medien KI. Also ich habe ja gesagt, meine Geschichte wurde mit Kinderintelligenz geschrieben, ne, wo jedes Kind sich eingebracht hat. Die Dschungelgeschichte, die wurde mit KI Kinderintelligenz geschrieben. Eine künstliche brauche ich auch nicht. Ich würde mir wünschen, dass die normale Intelligenz noch etwas mehr ausgeprägt wäre. Kannst du dich diesem Hype anschließen oder...
Du meinst die künstliche Intelligenz in den Unterricht einzubringen?
Genau, ist ja so ein Riesenhype überall.
Mhm. Ja, dieser Hype macht auch vor der Grundschule nicht Halt.
Aha.
Und natürlich gibt es mittlerweile verschiedene Möglichkeiten, auch KI in der Grundschule zu nutzen, wobei ich dies noch nicht getan habe. Natürlich nutze ich neue Medien im Unterricht und die Kinder lernen auch, mit den Medien umzugehen. Aber... ich denke, das muss man sehr gut steuern und vor allen Dingen auch sehr punktuell halten. Denn die Kinder sitzen nachmittags lange genug vor den iPads oder vor den Handys, leider schon seit der ersten Klasse oder in der ersten Klasse und vor Schuleintritt. Man muss natürlich aufpassen, dass nicht auch noch in der Schule diese Medien, naja, das vorrangige Unterrichtsmaterial werden.
Ja, genau, weil ich denke, gut, KI in der Grundschule, wozu Kinder sollen... müssen schreiben auch mit der Hand. Ich habe da Studien gelesen, dass mit der Hand schreiben, ich denke vielleicht sogar auf Papier, wobei du kannst auf dem Tablet auch mit der Hand schreiben, aber ich denke immer, das gute alte Papier in den ersten Jahren ist vielleicht gar nicht verkehrt.
Also du kannst keine, meines Erachtens kannst du keine wertvollen Übungen auf dem Tablet machen, um den Schreibfluss zu schulen.
Ja, das glaube ich auch. Und wie gesagt, ich habe gehört, dass auch Handschriften, nicht nur da reintippen, wichtig ist für die Hirnvernetzung.
Mhm, das ist richtig, ja.
Und Zahlen und das alles, denke ich, als Grundlagen. Und wie gesagt, KI, da wüsste ich jetzt auch nicht. Also ich gebe mal zu, ich habe ganz am Anfang beim Geschichtenschreiben, habe ich aus Spaß mal eine Idee eingegeben. Und dann kam da so ein krudes, allgemeines Zeug raus, wo ich dachte, also nee, solange das, was mir einfällt, origineller ist als das von der KI, brauche ich das nicht. Brauche ich sowieso nicht. Meine Fantasie ist bunt genug. Wo siehst du die größte Gefahr im Moment, dass Kinder vielleicht abgehängt werden oder nicht mitgenommen werden, weil ich sage mal, man kann ja nicht pauschal sagen, das Bildungssystem ist schlecht oder die Lehrer, die Eltern. Wo siehst du aus deinem Erfahrungsbereich, da muss etwas getan werden?
Ja, da würde ich sagen, ein großes Problem aktuell sind die großen Klassen, da der Unterschied der Kinder in ihren kognitiven Fähigkeiten durchaus sehr, sehr groß ist.
Ja.
Und je größer eine Klasse ist, desto weniger Zeit hat man natürlich, sich den einzelnen Kindern zu widmen. Weder den Starken, die gefordert werden müssten, oder den Schwachen, die gefördert werden müssten.
Ja, stimmt.
Beziehungsweise heutzutage sagt man ja auch, die Starken müssen gefördert werden, nicht mehr gefordert. Aber ich denke, einfach Zeit für einzelne Kinder, das wäre ganz, ganz wichtig.
Ja.
Und der zweite Punkt, was die Migration betrifft, sind natürlich, ich kann jetzt nur von Rheinland-Pfalz sprechen, die Voraussetzungen, die erfüllt werden müssen, bevor Kinder die Regelschule in die Regelschule eintreten.
Ja.
Ich kann nur sagen, ich bekomme in der nächsten Woche ein Kind aus Griechenland in meine Klasse und einen Jungen. Der Junge spricht nicht ein Wort Deutsch. Und der kommt also in ein viertes Schuljahr. In dieser Klasse ist der Leistungsanspruch durchaus hoch, weil die Kinder eben selber auch einen hohen Leistungsanspruch haben, sehr interessiert sind, sehr wissbegierig. Und jetzt ist die Frage, wie kann man einem Kind gerecht werden, das kein einziges Wort Deutsch spricht?
Ja, vor allen Dingen, wie willst du dem Kind gerecht werden? Du kannst kein Griechisch. Und dass so ein Kind ist doppelt entwurzelt. Mhm. Es ist von zu Hause weg, es ist von seiner Sprache entfernt und es ist im Prinzip sprachlos und entwurzelt.
Genau.
Da sehe ich auch ein großes Problem, dass man vielleicht wirklich wieder diese Willkommensklassenkultur, aber gut, da fehlt es an Leuten. Das ist
genau.
Und jetzt kommen wir gleich zum nächsten heißen Eisen, Inklusion.
Ganz schwieriges Thema.
Ja, ich sehe dein Gesicht. Wie siehst du das aus deiner Erfahrung? Inklusion ist ein großes, glaube ich, auch schmerzvolles Thema, besonders für Eltern und Kinder, die betroffen sind. Welche Möglichkeit siehst du denn, allen gerecht zu werden, auch den Schulen, dem Bildungssystem, den Klassen, den Eltern, den Lehrern? Ja.
Also, ganz, ganz schwieriges Thema. Was aber im Zusammenhang steht mit der Problematik, die ich vorher schon angesprochen habe, wenn die Rahmenbedingungen nicht stimmen, kann auch Inklusion nicht klappen.
Richtig.
Also man muss davon ausgehen, dass man 24 Kinder in der Klasse hat und wenn ein Kind als Inklusionskind dabei sitzt, das aber nicht in der Lage ist, lesen und schreiben zu lernen, dann ist man als Lehrer, also ich sage jetzt mal mindestens ein Kind, dann ist man als Lehrer kaum in der Lage, diesem Kind Erfolgserlebnisse auch, zu gewähren.
Ja, richtig.
Also die Zeit fehlt. Und dann ist natürlich auch wiederum die Frage, kann man einem Kind oder tut es einem Kind nicht wirklich besser, wenn es einen Klassenrahmen hat von vielleicht 12 Kindern, von mehreren Lehrerinnen oder Lehrern, die gleichzeitig diese Klasse unterrichten und die pädagogisch darauf einwirken können, auf die Defizite.
Genau.
Das ist mir als Grundschullehrerin nicht wirklich möglich.
Ja, und das Kind kann Erfolgserlebnisse haben und kann sich immer weiterentwickeln. Mhm. Unser Bildungssystem, behaupte ich mal, ist ja durchlässig in alle Richtungen. Und genau, ist ja besser, ist ja wieder wie bei einer Migration. Ich kann die Sprache nicht, ich sitze dazwischen, bin entwurzelt. Und wie gesagt, das wäre da auch die Gefahr. Mhm.
Wobei wir natürlich jetzt nochmal, glaube ich, darauf hinweisen müssen, dass wir, wenn wir von Inklusion sprechen, also Rosa, du und ich, wir jetzt Kinder mit kognitiven Defiziten beäugt haben.
Ja.
Denn Kinder mit körperlichen Defiziten, ich glaube, die Inklusion gelingt deutlich besser.
Ja, natürlich. Das denke ich auch. Und da leben wir ja jetzt in einer Zeit, wo es auch Fahrstühle gibt und alles Mögliche und man sich kümmern kann. Genau, das stimmt. Tja, ein schmerzliches Thema. Und ich denke, überall läuft es darauf hinaus, dass Leute fehlen auch. Menschen, die sich mitkümmern, die Fachkompetenz haben und.
Genau.
Ja.
Vor allen Dingen, ja, ich würde sagen, das, was am wichtigsten wäre, wären kleinere Klassen.
Ja.
Natürlich nur leistbar, wenn Lehrer zur Verfügung stehen. Mhm. Und wie wir alle wissen, gibt es einen starken Lehrermangel.
Ja, und da habe ich, also da wundere ich mich immer, dass Lehrer an Universitäten zum Beispiel, ich kenne Leute, die haben Mathe studiert, wollten Lehrer werden oder Lehrerin. Und dann waren die mit den Mathematikern an der Uni und haben gesagt, boah, da kann ich nicht mithalten. Ich will doch unterrichten, ich habe Spaß zu unterrichten. Aber das an der Uni mit den Mathe-Nerds, das kann ich nicht. Und dann haben die ihr Lehramtsstudium geschmissen, sind im Prinzip als Lehrer verloren gegangen. Und ja, das finde ich auch ein bisschen schade, dass man da nicht das Modell auch für Gymnasiallehrer der pädagogischen Hochschulen führt. Oder so, oder das, dann wären die auch viel eher fertig mit dem Studium und.
Also ehrlich gesagt kann ich oder weiß ich aktuell nicht, was Inhalt der Lehrerausbildung gegenwärtig ist. Das wurde ja schon innerhalb der letzten Jahre mehrfach eigentlich umgestellt, soweit ich weiß. Schneller fertig weiß ich nicht, denn du hast ja auch für das Lehramt eine Regelstudienzeit, glaube ich, von mindestens 9 Semestern.
Okay.
Gerade für das Gymnasiallehramt brauchst du natürlich auch einen doch stark theoretischen Hintergrund.
Ja, klar, ein fundiertes Wissen.
Ein sehr fundiertes das Wissen.
Kann man ja auch an der PH zum Beispiel lernen.
Ja, gut, die PHs wurden in Rheinland-Pfalz abgeschafft.
Echt?
Ja.
Schade. Weil ich finde es an sich ganz gut, es ist ein bisschen verschulter, aber dafür ist man in einem Klassenverband, man kann sich auch mal gegenseitig unterrichten und mal gucken.
Das, wie kannst, das schließt ja eine Universität auch nicht aus.
Ja, naja, gut, ein Hörsaal.
Ja, tut mir leid, gibt ja auch Seminare.
Ja, stimmt. Wie kriegen wir jetzt neue Lehrerinnen und Lehrer? Also ich rufe jetzt mal ihr da draußen, wenn ihr noch nicht wisst, was ihr studiert. Also ich glaube, dir macht's Spaß, ne?
Ja, es ist, also ich habe große Freude an dem Beruf. Fakt ist, es wird einem nicht langweilig. Und die Arbeit mit den Kindern macht mir persönlich sehr, sehr viel Freude.
Ja, nee, das hat man auch gemerkt und ich fand es auch toll. Also muss ich jetzt ehrlich sagen, wenn ich jetzt nicht Musik studiert hätte und jetzt Oma Rosa Podcasterin wäre, finde ich auch, ist ein wichtiger und wertvoller Beruf. Ja, und ich erlebe es ja jetzt gerade bei meinem Enkel, dem Younes, in der ersten Klasse. Es steht und fällt mit der Motivation, wie man etwas vermittelt. Die müssen ja jetzt von 0 auf 100 erbringen, die ja eine Leistung, auch wenn es nicht bewertet wird. Da ist dann halt ein roter Kringel an der Seite und man weiß, ups, das war nicht gut. Und das ist ja schon ein Schritt. Und der noch größere Schritt kommt ja nach der Grundschule. Wenn die aufs Gymnasium kommen, dann wird ja gesiebt. Das wissen die Kinder nicht, aber es wird ja bewusst ausgesiebt. Und da, es ist nicht leicht. Darum jetzt meine Abschlussfrage an dich. Weihnachten ist zwar gerade vorbei, aber du darfst dir noch was wünschen. Welche Wünsche hättest du an unser Bildungssystem? Was könnte man anders machen?
Also ich glaube, ich würde mir wünschen, dass nicht ständig neue Aufgaben an uns übertragen werden, die wir zusätzlich zum Unterricht erledigen müssen, sodass uns wertvolle Zeit für die Schüler oder mit den Schülern verloren geht.
Was meinst du da für Aufgaben?
Also natürlich ist es so eine Sache, Förderpläne zu schreiben. Also als erfahrener Lehrer, diese Förderpläne müssen dokumentiert werden.
Aha.
Das heißt, jedes Kind, das ein Defizit hat, erhält einen individuellen Förderplan, der sehr durchaus auch ausführlich sein muss.
Wie oft musst du den schreiben?
Man muss ihn immer wieder weiterführen.
Aha, okay, gut.
Und also Förderpläne. Aber als erfahrener Lehrer weiß man, dann hat man auch im Kopf, wie man fördert, was man fördert,
genau,
welcher Schritt als nächstes ansteht. Und man muss es nicht, würde ich sagen, immer wieder dokumentieren.
Eigentlich, dafür hast du studiert, genau.
Genau. Und dann gibt es immer wieder neue Räder werden erfunden. Beispielsweise jetzt nennt sich das Ganze Lesen macht stark oder Mathematik macht stark. Das sind also Diagnoseprogramme, die wir durchlaufen. Natürlich wurden dafür Klassenarbeiten gestrichen, aber trotzdem ist es eine Herauslösung aus dem Unterricht thematisch, inhaltlich. Nicht unbedingt passend, genauso wie diese Vergleichsarbeiten, Vera, diese berühmten. Dann wird versucht, den Leistungsstand der Kinder zu messen, aber meines Erachtens geht einfach wichtige Zeit verloren, die man mit regulärem Unterrichtsalltag deutlich besser gestalten könnte.
Okay, also wir geben es mal weiter, liebes Christkind oder Weihnachtsmann, bitte weiterreichen ans Bildungsministerium.
Genau.
Na? Was würdest du dir denn von den Eltern wünschen?
Das habe ich ja vorhin schon mal, glaube ich, angesprochen. Ich würde mir einfach wünschen, dass man der Schule, ich sage das mal ganz allgemein, vertraut. Und dass man nicht alles in Frage stellt oder hinterfragt oder nochmal erklärt bekommen möchte, sondern dass man das Kind mit einem guten Gewissen morgens oder vormittags eben in die Schule, in der Schule abgibt und davon ausgeht, und das, denke ich, ist eine Grundvoraussetzung, dass die Lehrerschaft ihren Job schon gut erledigt.
Genau. Und ich würde mir wünschen, weil es gibt immer wieder Leute, die sagen, jetzt musst du in die Schule. Ich muss jetzt zugeben, ich bin immer gerne in die Schule gegangen, lerne auch heute noch gerne, dass man die Kinder neugierig macht und sagt, cool, jetzt in die Schule. Weil am Anfang klappt das noch und dann kommt irgendwann, Schule. Genau. Welche Wünsche hättest du an die Kinder?
Ich glaube, an die Kinder kann ich gar keine großen Wünsche jetzt stellen. Denn Kinder sind so, wie sie natürlich aus dem Elternhaus auch entlassen werden. Mhm. Ich freue mich über Kinder, die wissbegierig und offen sind, die mir gerne zuhören, gerne sich selbst aber auch informieren zu Themen, dass man einfach merkt, man weckt, man kann die Kinder an ihrer, bei ihrer Neugier wecken. Mhm. Und dann gemeinsam mit den Kindern eben sozusagen durch die Grundschule durchmarschiert.
Super. Und dann wird's gut.
Und dann wird's gut.
Erfolgreich.
Genau.
Liebe Hanna, möchtest du noch was mitteilen?
Nee.
Nö. Hallo ihr da draußen. Bleibt neugierig, habt Spaß. Hört natürlich Oma Rosa und schenkt mir mal eure Daumen nach oben. Und ich sag danke an Hanna. Es war super interessant. Also so eine Grundschule, Grundschulzeit kann sich jeder nur wünschen.
Na? Dankeschön.
Ja, alles klar. Wir hören uns und dann im Februar geht's weiter mit spannenden Geschichten. Danke, tschüss.
Tschüss.
Tschüss.